Heute zu Gast bei Dr. Mario Lenz, dem CPO von Highgraph. Ich war mal wieder in Berlin unterwegs und habe den Mario dort im Office besucht. Er hat mich natürlich sehr herzlich willkommen geheißen und mit mir dann darüber gesprochen, wie er eigentlich mal CTO, CPO geworden ist. Er ist KI-promoviert, bezeichnet sich selbst als kleinen Nerd, hat aber immer schon Lust gehabt, mit Kunden zu sprechen. Ja, wie das zusammenpasst, das erfahren wir gleich, also unbedingt dranbleiben. Und dann ging es natürlich auch um seine persönlichen Tipps und Strategien, speziell in diesem Technologie-Produkt-Umfeld. Und da gibt es zum Beispiel einmal den Tipp, own your monkey, do the job before you have the title und act first, apologize later. Also er hat da so Leitsätze, die er uns natürlich gleich im Podcast nochmal im Detail erklärt. Sehr spannende Episode, sehr, sehr coole Person der Mario. Also gehen wir rein ins Podcast, los geht's. Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea. Der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Mario, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf.
Danke. Ja, danke erstmal, dass ich in Berlin da sein darf. Ich bin ja heute zu Gast bei euch im Berliner Office.
Ja, hoffe, du hattest eine gute Anreise. Alles geklappt soweit, trotz des Staatsbesuchs hier und ein bisschen Verkehrschaos, das wir ja in Berlin gerne mal haben.
Das stimmt, ja. Wir nehmen das jetzt natürlich nicht zu dem Zeitpunkt auf, wo es veröffentlicht wird. Deswegen haben wir hier gerade natürlich einen guten Staatsbesuch. Ich finde, ich habe so einen Insider-Witz in Berlin. In Berlin ist immer alles im Hinterhof und man weiß nicht, wo der Eingang ist. Und ich fand es so lustig, als du mir vorher die Mail geschickt hast und gesagt hast, du musst in den letzten Hinterhof, dann musst du um die Ecke, Treppe hoch, erster Stock, einmal klingeln oder anrufen. Musste ich direkt lachen.
Das ist halt gerade hier bei uns. Wir sind ja in der Nähe der Hackischen Höfe hier. Das ist halt klassisches ehemals Arbeiterviertel mit Hinterhof und dritten und vierten und fünften Hinterhof. Insofern, das muss man schon kennen. Und darf sich da nicht scheuen, da entsprechend durchzugehen. Wobei das ja mittlerweile auch eine sehr attraktive Gegend ist und man keine Angst mehr haben muss, wie vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten oder Ähnlichem, das ein bisschen runtergekommen aussieht.
Ja, aber wie gesagt, Berlin ist klasse und die Hinterhöfe und versteckten Firmen, da schlummert echt viel Potenzial. Wie zum Beispiel, eure Company. Stell dich doch einmal kurz vor und sag uns, was du heute machst.
Ja, also mein Name ist Mario Lenz. Ich bin heute Chief Product Officer bei Highgraph. Highgraph ist ein Unternehmen, wir bauen Headless CMS-Systeme, also Headless Content-Management-Systeme. Kann man sich vorstellen, ja, man denke an Content-Management-Systeme à la Drupal, WordPress, wie immer wir die kennen. Aber wenn man jetzt komplexere Systeme bauen will, wenn man dynamische Inhalte verwalten will, wenn man auch, sagen wir mal, höher strukturierte Inhalte verwalten will, man denkt mal an Produktkataloge mit vielen Attributen und Features und noch ein Unterattribut oder Ähnliches. Das ist eine. Und andererseits will man das vielleicht auch und viele, viele, viele Endgeräte bringen. Also ich will das vielleicht nicht nur im Web anzeigen, sondern auch auf dem Bildschirm von meinem Auto, dann habe ich plötzlich ganz andere Bedürfnisse, ganz andere Anforderungen. Das kriege ich halt mit einem klassischen CMS nicht mehr hin. Und solche Systeme bauen wir also quasi mit, oder solch ein System, also ein klassisches Produkt auch wirklich. Wir sind eine One-Product-Company. So ein System bauen wir und bedienen dann halt Kunden. Also vielleicht mal ich will jetzt keine Werbung machen, aber
na klar,
Kunde wären ja also Dr. Oetker oder Sennheiser, die halt, ich sag mal, wenn ich jetzt Sennheiser, wenn ich gerade hier dein Mikrofon untersehe, dann sehe ich halt, kann ich da die verschiedenen Kopfhörer und die verschiedenen Spezifikationen der Kopfhörer und welche Ausprägungen gibt es da und Over-Ear und In-Ear und keine Ahnung, was nochmal ist. Und da hat man halt sehr viel, sehr starke Anforderungen relativ schnell. Und das ändert sich vielleicht auch noch häufig, jetzt vielleicht beim Sennheiser nicht, aber man kann ja Produkte haben, wenn man an sowas wie Reiseapplikationen denkt, Holiday Check ist zum Beispiel Kunde von uns, dann ändert sich das ja vielleicht täglich, das Produkt, weil das plötzlich heute ausgebucht ist und morgen einen anderen Preis hat und übermorgen wieder ein anderes Rating hat und so weiter.
Verstehe. Also es ist nicht nur unbedingt die Komplexität des Produkts, weil ich habe jetzt gleich so an irgendwie ganz komplexe Maschinen oder Anlagen gedacht, sondern es kann auch einfach die Dynamik im Produkt sein.
Genau, Also wir haben sozusagen zwei Dimensionen, auf die wir gerne achten. Sozusagen das eine ist wirklich also Komplexität im Sinne von reichhaltiger Beschreibung. Ja, okay. Viele mhm. Attribute, viele Beschreibungen. Und das andere ist Velocity, nennen wir das Content Velocity. Mhm. Finde ich ganz interessant, weil ich war ganz früher, da kommen wir vielleicht noch zu, mal so im Bereich Big Data unterwegs. Und da war auch immer, oh, Data Velocity ist sozusagen ein großes Attribut. Ja. Also sozusagen die, ich sag mal, die Update-Frequenz, die sich ergibt aus dem, also wenn ich persönlich betreibe auch selber einen Product-Management-Blog. Ganz ehrlich, das ist am Ende eine Art Blog und da gehe ich einmal im Monat rein. WordPress ist gut genug dafür, ja. Absolut. Aber eben für solche professionellen Ausprägungen und Anwendungen dann nicht mehr.
Verstehe, ja, sehr, sehr cool. Wir packen natürlich in die Beschreibung vom Podcast auch den Link zu Highgraph, da kann man sich das mal anschauen. Die hören ja viele zu, ne? Vielleicht haben die auch dynamische Content-Management-Systeme. Und Dr. Oetker wird sich freuen. Ich glaube, irgendwie so 2, 3, 4 Episoden vor dir dürften auch 2 Dr. Oetker-Episoden sogar kommen. Oh. Einmal Mike Ludewig von Oetker Digital.
Nicht, das war hier irgendwie.
Nee, das ist Zufall. Ich wusste das auch nicht natürlich. Nee, aber wie viele Leute seid ihr hier?
Hier ist jetzt eine mehrdeutige Frage. Also Highgraph ist eine Remote-First-Company. Wir heiern also, wir haben quasi wirklich eine globale Workforce von Indonesien bis Brasilien. Was manchmal ein paar Challenges mit sich bringt, gar nicht so sehr wegen Remote an sich, aber wegen Zeitzonen einfach, weil da gibt es halt Leute, die sehen sich quasi nie, ja, oder sind nie zeitgleich online. Ja. Es sei denn, sie haben total verschrobene Arbeitszeiten. Ja. Hier also insgesamt sind wir so 85 oder sowas in der gesamten Firma und hier am Berliner Headquarter eigentlich in Berlin so um die 30, aber wie du siehst hier heute ist relativ leer, weil kommt einerseits der Staatsbesuch und Schwierigkeiten und Hindernisse im öffentlichen Nahverkehr, andererseits auch, ich meine gerade wenn viele Leute, also selbst ich bin Ur-Berliner, aber warum soll ich ins Büro kommen? Es sei denn, wir haben Meetings, aber normalerweise wenn die Hälfte meines Teams sowieso außerhalb Berlins ist.
Ja, klar, also macht Sinn. Nee, super. Also sehr, sehr spannendes Unternehmen, wie ich finde. So bin ich ja auch auf dich gekommen. Ich frage mich natürlich dann immer einerseits, wenn ich übers Unternehmen komme, was sind die Leute, die das Unternehmen machen? Wer sind das? Und wer steckt dann hinter diesen Personen, also hinter dem C, hinter den Rollen? Erzähl uns doch mal, wie bist du in die erste C-Level-Rolle gekommen und welche war das?
Ja, also da hole ich vielleicht noch einen Schritt weiter aus. Also ich bin eigentlich ein klassischer Nerd, sage ich gerne immer. Also sprich, Informatik studiert, im Bereich KI promoviert damals noch, lange bevor AI wirklich Hype wurde. Und bin dann relativ schnell in so die klassische Entwicklungsführungs, ja, man leitet ein Team, man leitet eine Abteilung, dann wird die Abteilung noch ein bisschen größer, dann kommt eine zweite, eine dritte, eine vierte Abteilung dazu und plötzlich ist man CTO. Also jetzt ein bisschen überspitzt, das hat sich dann natürlich über ein paar Jahre hingezogen. Aber so diese klassische Engineering-Laufbahn war dann 5 Jahre lang CTO bei einer Tochter von Bertelsmann, also relativ großes Unternehmen. Wobei wir damals, ich glaube, da habe ich auch sehr stark, so gerade im Nachhinein, wenn ich so rückblickend schaue, sehr stark von profitiert. Wobei wir da trotzdem sehr autark agieren konnten. Also eigentlich so ein Start-up in einem großen Konzern waren. Also man hatte so ein bisschen Best of both worlds. Einerseits operiert man sozusagen auf seiner kleinen Start-up-Insel. Auf der anderen Seite hatte man immer so ein Backup. Gerade wenn es um so, ich sag mal, Trainings, Coachings, Lernpfade und ähnliches ging, konnte man halt plötzlich von einem Multimilliarden-Dollar-Unternehmen profitieren und da mitmachen, was man sagt, ja, also als kleiner, selbst 100, 200 Mann Startup, keine Chance, dass man sowas irgendwie aufbaut. So, und das war sozusagen, insofern hat mich damals eigentlich schon immer sehr stark geprägt, selbst sozusagen als Techniker oder dann Manager, CTO, der starke Kundenbezug, also ich liebe es, habe es schon immer geliebt, mit Kunden zu reden. Ich kann mich erinnern, selbst als Student war ich auf der CeBIT und habe irgendwie ganz stolz meine Demo da gemacht und hups, plötzlich wollte ein Kunde das haben, ja, so und oh, der will das, der hat echt Interesse dran und der findet das interessant und wie kann man da wirklich Kundenprobleme lösen? Das hat dann sicherlich auch dazu geführt, dass ich später ganz bewusst ins Produktmanagement gewechselt bin. Vorher habe ich das schon so ein bisschen nebenbei gemacht, ohne dass ich es eigentlich wusste oder ohne dass es mir bewusst war und bin dann später explizit gewechselt. Aber zurück zu deiner Frage, also sozusagen ins C-Level bin ich sozusagen eigentlich in der Engineering-Laufbahn reingewachsen. Ja, also ist man irgendwie ein Teamlead und plötzlich führt man 10 Leute und plötzlich sind es 25. Das war damals auch noch die, muss man dazu sagen, diese New Economy.com-Ära, wo ja sowieso plötzlich alle über Nacht erstmal explodiert und da wieder implodiert sind innerhalb von wenigen Jahren. Und insofern, ja, war das eigentlich sozusagen mein Weg so in die ersten Führungslaufbahnen und dann halt sukzessive immer quasi immer größer, immer größere Verantwortungsbereiche, bis ich dann halt CTO wurde.
Machst du hier auch die Engineering-Abteilungen oder bist du wirklich Product?
Nein, wir haben einen Co-Founder, der auch CTO ist. Also sozusagen die beiden Co-Founder, CEO, CTO, sind nach wie vor an Bord, übernehmen das auch. Und ich bin sozusagen nur in Anführungsstrichelchen für Product, Design, Research zuständig. Das entspricht auch dem, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Also eigentlich so ein bisschen der Counterpart zum Engineering. Mhm. Also wir definieren quasi, was wir bauen wollen und Engineering baut das dann und definiert sozusagen das Wie. Das hört sich jetzt sehr schwarz und weiß oder konträr an, sollte es natürlich idealerweise nicht sein. Und idealerweise sind das auch immer eher kollaborative Prozesse, ja. Aber trotzdem hat man in gewisser Weise eine andere Ausprägung, auch dahingehend, worauf man quasi schaut. Also sozusagen, ich will eigentlich, dass mein Team auf den Kunden schaut, auf den Kundennutzen, auf was entwickelt sich im Markt und all das. Mhm. Und natürlich brauche ich jemanden anders, der sagt, ja Leute, aber hier ist gerade eine Hyper-Hype-Technology, AI. Ja,
so, genau.
Und da müssen wir drauf schauen, da müssen wir was ausprobieren. Also mit einem ganz anderen Blick auf das Ganze schaut. Insofern ist das getrennt.
Ja.
CTO und CPO
sind
da getrennt.
Ist aber auch oft so, dass je größer das Unternehmen wird, umso eher kommt man in diesen Bereich, wo man sagt, man muss eigentlich Product und Technology trennen, ne? Weil es ist ja so genau der Punkt, weil sonst fangen nämlich ja oftmals, das kenne ich aus meinen Consulting-Projekten, auch aus den sehr hardwarelastigen Technologieunternehmen, fangen die Ingenieure immer schon beim Kunden an zu entwickeln und das will man ja eigentlich vermeiden. Man möchte ja eigentlich commercial seitens Markt aufnehmen, ohne zu sagen, ah, das geht nicht schon, weil man irgendwie in seiner Denke drin ist, oder?
Ja, korrekt. Wobei ich würde es jetzt nicht unbedingt von der Größe des Unternehmens abhängig machen. Eigentlich sehe ich das relativ schnell.
Okay.
Es sei denn, man ist sozusagen, also im Product Management nennt man das so gerne Product Market Fit. Wenn man noch vor dem Product Market Fit ist, dann sagt eigentlich jeder, dann ist es Aufgabe des Co-Founders oder Founders. Ja, da müssen die Founder dafür sorgen, dass der Product Market Fit etabliert ist. Also stell nicht mal einen Produktmanager an, bevor du selber das zum Product Market Fit getrieben hast. Aber sobald das dann erreicht ist, und da ist Zygap natürlich weit, wir sind ja in so einer klassischen Scale-Up-Phase, da gab es ein Series B-Investment vor anderthalb Jahren und da will man das dann quasi skalieren, da will man es professioneller gestalten, da will man bessere Prozesse, da will man auch die Mitarbeiter selber dann weiterentwickeln und das ist eigentlich so der typische Zeitpunkt, wenn ich gerne dazukomme. Also ich muss auch dazu sagen, bin nicht so der sehr Early-Stage-Typ. Ich glaube, da bin ich irgendwie, warum auch immer, im Business, also als Privatperson, ja, kann ich gerne mal was ausprobieren, aber im Business bin ich da, glaube ich, überskeptisch, ja, weil man sagt, nee, das funktioniert nicht und das funktioniert nicht und hier ein Problem und da ein Problem. Ich meine, wenn man so an alles rangeht, würde wahrscheinlich keine Erfindung jemals auf den Markt kommen, ja, weil man überall erstmal Probleme sieht. Deswegen eher für mich eher so ein bisschen later stage. Ja. Nicht zu groß, also ich bin jetzt auch kein Corporate-Typ, sondern genauso dieses Wachstum dazwischen.
Aber das ist ja gut. Ich meine, die Selbstwahrnehmung muss man erstmal haben, dass man genau weiß, wo man gut wirkt. Das ist ja auch so ein C-Level-Thema, ne? Dass man seine Eigenwahrnehmung auch gut selbst einschätzen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also und insbesondere auch seine, da kommen wir vielleicht später noch dazu, seine blinden Flecken. Also gerade zum Beispiel bei mir kann ich vielleicht sagen, Product, ich sage mal sehr gerne, Product Experience, ja, die muss ich verantworten. Dazu gehört auch die Design, die User Experience unbedingt. Also ich würde immer darauf bestehen, dass Design in meinem Verantwortungsbereich ist. Also User Experience, User Design. Aber ich weiß gleichzeitig, dass ich da einen blinden Spot habe, ja, blinden Fleck habe und total, also ich kann mich erinnern, dass Teams mir wirklich auch zwei Alternativen gezeigt haben und ich sollte es bewerten und ich konnte nicht mal einen Unterschied erkennen. Selbst nachdem die mir den Unterschied gezeigt haben, konnte ich ihn nicht erkennen. Also, ja, so. Das heißt, ich weiß, es ist wichtig, aber ich habe da einen Blindspot, also brauche ich jemanden, der genau diesen blinden Fleck sozusagen abdeckt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, genau, gerade im C-Level oder eigentlich für jeden Senior Manager, dass ich mit dessen quasi bewusst bin. Ich muss ja nicht alles selber können, aber ich muss mir dessen bewusst sein, was wichtig ist und muss dann entsprechend die Stellen entsprechend anders besetzen.
Das ist schon mal ein sehr, sehr wertvoller Tipp. Also unbedingt dranbleiben, bis wir dann in die Tipps reingehen. Ich habe noch eine Rückfrage. Du gesagt hast, du bist eigentlich ein klassischer Nerd. Auf der anderen Seite hast du gesagt, bist aber auch gern beim Kunden und sprichst gern mit Leuten. Das ist ja also so stereotypisch, würde man sagen, das beißt sich.
Ja, genau. Also deswegen glaube ich, bin ich da, also gerade wenn ich so zurückblicke an meine allerersten Jahre, da habe ich halt auch selber sehr intensiv auch wirklich entwickelt und auch wirklich produktiv. Also Sachen, die ich da entwickelt hatte, die waren dann auch 10 Jahre im Einsatz, in Produktion oder sowas, bis dann irgendwann die Sachen wirklich zu groß wurden und man im Cluster entwickeln musste und so weiter und so weiter. Ja, sondern wirklich quasi mal eine neue Lösung bauen musste. Aber trotzdem habe ich es halt gemocht, dann die Sachen quasi wirklich korrekt zum Einsatz zu bringen. Glaube ich schon in meiner Studienzeit. Also ich habe halt auch gelernt, selbst Programmieren gelernt, halt mit einem konkreten Projekthintergrund. Ja, ich will jetzt das und das bauen und jetzt treibe ich das so weit und lerne all die Sachen, damit ich lerne, wie ich mit Software dieses Produkt oder dieses Projekt bauen kann oder dieses Studienarbeit oder was auch immer bauen kann. Also immer sehr Ergebnis, Nutzen, später würde ich dann sagen, kundenorientiert. Und ja, ich sehe mich da schon irgendwie, also ich habe viele Entwickler kennengelernt, auch Top-Leute, ja, die sind irgendwie am Ende viel, viel besser, konnten viel besser entwickeln, aber die waren halt eher so, sprich mich nur nicht an, red nicht mit mir, bleib mir weg mit Kunden, komm mir bloß nicht mit Business-Argumenten, ja, so in der Art. Und ich glaube, da ticke ich schon, schon irgendwie anders. So. Natürlich verliert man dann irgendwann den sozusagen den absoluten Track, deswegen auch die Frage, vielleicht vorhin hat man ja CTO, man ist dann halt nicht mehr der most innovative Techniker, ja, weil man echt einfach nicht mehr jeden Tag irgendwie dran ist. Und da muss man dann halt irgendwann abgeben oder dann einfach so, was soll ich sagen, sich davon von diesen konkreten Coding-Aufgaben dann auch zurückziehen.
Ja.
Kann mich sogar erinnern. Irgendwann kamen dann mal Teammitglieder zu mir und haben gesagt, du Mario, wenn du eine Idee hast, erklär uns die am Whiteboard, aber bitte lass die Finger vom Code. Ja, so. Bitte check nichts mehr ein. Weißt du, das war damals so pre-iPhone-Era und kein WLAN und 6 Stunden Zugfahrt und dann checke ich irgendwas ein in den Codebase, wo plötzlich dann alles schon nicht mehr konsistent ist, weil das Team schon einfach 6 Stunden weiter ist und dann so, dann war der Zeitpunkt einfach irgendwann, okay, ich nehme die Finger weg und
ja, sehr gut.
Erklär's euch. Aber ich verstehe immer noch, ja, ich kann die immer noch challengen, ich kann immer noch reden, wir können immer noch eine Whiteboard-Session machen oder ich kann Fragen stellen und insofern glaube ich, das hilft mir schon bis heute, selbst auf der Product-Seite, dass man sozusagen die Technik-Seite immer noch sozusagen versteht und challengen kann.
Ja, das ist gut. Würdest du eher so Generalist oder hast du schon ein Spezialgebiet? So.
Also ich bin, gerade was so Produktmanagement angeht, wir hatten ja vorhin schon gesagt, so typische Scale-Up-Phase, also was Phase als Unternehmens angeht und sicherlich B2B. Ja, also ich B2C, ja, natürlich Privatpersonen mache ich das auch alles, aber ich wäre jetzt nicht derjenige, der wüsste, wie ich da, weil da ganz andere Metriken greifen, weil ganz andere, ich sag mal, auch im Growth ganz andere Prozesse greifen, weil man ein ganz anderes Volumen hat, weil man den Research mit Kunden anders betreibt. Das wäre überhaupt nicht mein Thema, sondern ich bin eher so der B2B-Typ. Ich kann auch gut damit umgehen, also ich erinnere mich gerade so an meine letzten Station, jetzt bei Heika war es jetzt noch nicht so weit, aber die letzten Stationen, kann auch gut damit umgehen, wenn man so in so eine typische Situation kommt, dass man als Startup eigentlich, ich sag mal, 2, 3, 10er-Potenzen kleiner ist als sein Kunde. Dass man plötzlich mit einem Kunden gegenüber sitzt, das ist irgendwie ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen und man will denen quasi irgendwas geben und dann will der natürlich einen Sonderwunsch und wie sage ich jetzt Nein, ohne Nein zu sagen, ja, oder wie biege ich den so um, dass dessen Wunsch zwar bedient wird, aber es passt immer noch zu unserer Strategie. Ja, also da fühle ich mich wohl, das mache ich gerne. Aber wie gesagt, im B2C wäre jetzt nicht so mein...
Okay, verstanden.
Nicht so meine Stärke. Also B2B, aber da dann sehr generisch. Also ich meine, ich war im Bereich MarTech, ich war im Bereich ERS, Compliance, jetzt High-Graph Content Management System. Also ich glaube, da wäre ohnehin mein Anspruch, dass man da als bei jedem Produktmanager, dass man da relativ schnell in diese Domäne eigentlich reinkommt.
Mhm. Klingt gut. Ja, lass wir das noch kurz rund machen, bevor wir in deine Tipps reingehen. Du warst ja schon sehr früh im KI-Bereich, hast du ja gesagt, ne? Vorher kurz angeschnitten.
Ja, wobei das mit der heutigen KI, so wie man jetzt Large Language Models und so weiter, nichts zu tun hat. Also damals hieß es noch sehr stark so symbolische KI, also so Regeln, Case-Based Reasoning war der Teil, den ich gemacht hatte. Also was dann so um Ontologien, Taxonomien, semantische Suche, sowas ging. Also war ich früh, aber ist halt nicht mehr unbedingt das, was man jetzt heute mit OpenAI kennt.
Ja. Aber ist es... Wie siehst du das? Ist es wirklich jetzt so, dass wir eigentlich jetzt nur auf die Sachen zugreifen können und mehr Rechenpower haben und die Modelle, die statistischen Methoden etc. eigentlich noch die von früher sind?
Teils, teils, ja. Also da gehen teilweise natürlich viele Dinge, sagen wir mal, durch die Welt, die jetzt alle neu sind, die alle einen neuen Begriff haben. Und dann denke ich immer so ein bisschen, ja Moment, ich ziehe hier mal den Klassiker von 1900, ich weiß nicht wann, aus dem Regal. Da steht es eigentlich schon. Okay, da hieß es noch mal ein bisschen anders, ja, aber eigentlich stand es da schon. Natürlich hat man jetzt eine ganz andere Rechenpower, eine ganz andere Skalierbarkeit und kann da mit Billionen und Aberbillionen von Parametern und weiß ich was alles rechnen, ja, wo man vorher nur sagte, mein Vektorspace hat jetzt ein paar Millionen Dimensionen und heute hat der halt Quadrupillionen, keine Ahnung wie viel, ja. So. Ja. Insofern ist das schon anders. aber natürlich auch die, ich sag mal, das bedingt ist ein bisschen, natürlich hat man auch eine ganz andere Datenmenge, mit denen man jetzt diese Modelle zum Beispiel trainieren kann. Ja, ich meine, das geht halt auch erst durchs Internet, da hat man das ja, wenn ich vorher, nur im Unternehmen selber agiere und ja, ich habe die gigantische Menge von 1 Million Dokumente oder 10 Millionen, lächelt man ja heute drüber, ja, selbstverständlich auf meinem Smartphone.
Ja.
Es wird nicht mal warm dabei, sozusagen. Ja.
Ja.
Insofern bedingt sich das natürlich gegenseitig, sozusagen diese höhere Dimensionalität, höhere Rechenpower mit mehr Content. Und natürlich gibt es da auch neue Modelle und neue Ansätze dabei, aber ich glaube, die große, die Revolution, die man eigentlich sieht, ist halt eher im skalierenden Bereich. Das kommt eher dadurch getrieben.
Ja, macht Sinn. Ja, du, dann würde ich sagen, wir haben alle drauf gewartet, gehen wir mal rein. Übergang, blinde Flecken, muss man sich sozusagen selber irgendwie eingestehen und dann erkennen und irgendwie ausmerzen. Was sind denn so deine Tipps, die du jetzt in den letzten Jahren als C-Level-Manager, gerade als CPO gelernt hast, die du sagst, so, das hätte ich vielleicht gern vorher schon gewusst, oder das sind so die Tipps, für die du gerne teilen würdest?
Na, vorher gewusst, weiß ich nicht mal. Also ich habe so drei Sprüche oder drei, also ich mache sowas immer gerne sehr plakativ, weil ich glaube sowas, also am liebsten hat man so eine Post-it, die man irgendwo an die Wand kleben kann, dann kann man sich so direkt quasi was darunter vorstellen. Also eine Sache, die mich sehr früh geprägt hat, auch schon in meinen ersten Management-Jahren, da gab es damals ein Buch, das nannte sich Der Minutenmanager und der Klammeraffe. Jetzt ist Klammeraffe im Deutschen total irreführend, wenn man nochmal an diesen Stapler denkt im Büro, ja, um Blätter zusammenzuheften. Ja. Sondern gemeint ist wirklich der Affe, der Monkey, den man auf der Schulter zu sitzen hat. Und da würde ich wirklich sagen, own your monkey. Also was für mich immer ein Anspruch war, ist, man muss dazu sagen, in der IT, glaube ich, haben wir schon eine spezielle Situation, nämlich die, dass alle Mitarbeiter hochqualifiziert sind, dass alle Mitarbeiter auch gut bezahlt sind. Also wir haben hier keine irgendwie Niedriglohn oder ähnliches. Ja. So, das heißt für mich als Manager, dass ich halt doch einen hohen Anspruch an die Selbstständigkeit, an die Zuverlässigkeit von einem Mitarbeiter stellen kann und will.
Okay.
So, das heißt, own your monkey heißt, wir können gerne drüber reden und dann einigen wir uns auf einen Job, auf einen Task, auf eine Aufgabe und dann, lieber Mitarbeiter, lieber Mitarbeiterin, es ist dein Job, es ist dein Affe. Füttere du ihn, kümmere du dich um ihn. Wenn du Probleme hast, komm zurück, lass uns drüber reden, vielleicht haben wir was übersehen, vielleicht brauchst du was, alles gut, aber es ist dein Affe.
Okay. Ja,
oder wie beim Tennis, bin jetzt kein Tennisspieler, würde man sagen, der Ball liegt in deiner Hälfte.
Ja.
Ich kann dir nicht helfen, der ist bei dir, du musst ihn rüberschlagen, ja, so und so ungefähr, um so bei der Metapher zu bleiben.
Mhm.
Weil wenn ich ehrlich bin, ist das eigentlich etwas, was mich, wenn es Führungsprobleme gab, wenn es Probleme mit Mitarbeitern gab, wenn man vielleicht sich auch mal von jemandem trennen musste, dann war es eigentlich in 99% der Fälle aufgrund, waren es Defizite an dieser Stelle, ja, weil ich auch immer für so ein bisschen, mag jetzt vielleicht ein bisschen plakativ denken, aber plakativ klingen, aber für mich ist halt auch so ein bisschen, naja, wir können gerne alle Maßnahmen trainieren, wir können Techniken schulen, wir können Bücher lesen, wir können dich zu Kursen schicken, aber Zuverlässigkeit und Selbstständigkeit, sorry, das war der Job deiner Eltern, den hast du jetzt mit 3 Jahren lernen müssen, ist nicht mein Job.
Ja.
Also ganz ehrlich, da bin ich sehr dünnhäutig. Ja?
Ja.
Wenn das wiederholt passiert, dann wie auf dem Fußballplatz, Ermahnung, gelbe Karte, rote Karte.
Ja.
So.
Absolut.
So. Also own your monkey wäre so ein. Das Zweite, was ich sagen würde, gerade wenn man dann jetzt, sagen wir mal, auch eigentlich für jeden Mitarbeiter, auch ob wenn man jetzt, sagen wir mal, sehr stark Karriere machen will, jetzt mal eher so auf dem IC, auf dem Individual Contributor Part und sagt, ich will ja nicht managen, aber ich werde irgendwie Entwickler und Senior Entwickler und vielleicht Principal Entwickler, wie auch immer.
Ja, klar.
Also je höher man da quasi, je mehr Verantwortung man übernimmt, würde ich sagen, so act first, apologize later. Also sehr gerne wenn du glaubst, das macht Sinn, mach's einfach und lass uns hinterher drüber reden und frag nicht dreimal nach und nicht nochmal wie bei den Vogonen, wie bei Anhalter der Galaxis, erstmal noch eine Stempel und noch ein Formblatt und ähnliches, sondern einfach mach einfach. Jetzt muss man natürlich sagen, Moment, wir steuern hier kein Kernkraftwerk und wir fliegen kein Flugzeug und wir operieren, machen keine Hirnchirurgie, also das Risiko ist natürlich auch überschaubar. Selbst wenn mal was schief geht, dann ist halt irgendwie die Webseite mal nicht verfügbar oder irgendwie so. Also muss man jetzt mal gucken, natürlich mit Augenmaß, was das Risikohandling angeht.
Okay.
Aber einfach und hinterher in der Lage sein, selbst wenn schief gegangen ist, die Verantwortung dafür zu übernehmen, auch ohne dass da irgendwie einem der Kopf abgehackt wird, sondern einfach sagen, okay, ich dachte, war eine gute Idee, hatte die und der, den und den Plan und lass uns daraus lernen, alles gut. So, ja. Also deswegen dieses. Und das Dritte, was ich sehen würde, was dann insbesondere, sagen wir mal, je höher man im Management steigt, je größer sozusagen der Management, der Verantwortungsbereich wird, würde ich immer empfehlen, sozusagen mein dritter Spruch, den ich da habe, wäre, do the job before you have the title. Mhm. Also quasi versuch doch, bestimmt, als ob es jetzt als IC-Mitarbeiter ist oder auch vielleicht ist man schon, ich sag mal, Manager, möchte aber Senior Manager oder möchte C-Level oder er, also möchte sozusagen die nächste Stufe der Karriereleiter erklimmen, zeig doch deinem Chef oder wem auch immer der da ist, deinen Stakeholdern, dass du eigentlich den Job jetzt schon kannst. Ja, in Teilen. Natürlich geht das nur, ich meine, ich kann jetzt nicht formal ein Personalgespräch führen mit einem Mitarbeiter, der mir nicht unterstellt ist, das geht nicht, aber ja, in gewissen Teilen gewisse Aufgaben übernehmen, das war auch so. Ich erinnere mich zum Beispiel eigentlich, bevor ich CTO wurde, kann ich mich damals erinnern, hatte ich dann den Auftrag damals erhalten, sozusagen die gesamte Firma, nicht nur den Technikbereich, sondern die gesamte Firma, damals, da gab es so eine bestimmte Zertifizierung, die wir erreichen mussten, oder eine Auditierung quasi, die wir damals, so eine ISO-Zertifizierung, die wir erreichen sollten, wurde mir aufgetragen, wurde ich drum gebeten, in Anführungsstrichen, ja, also wie das so ist, wenn der CIO einmal fragt, ob man diese Aufgabe übernehmen würde, hat man jetzt nicht viel, ja, natürlich hätte ich auch Nein sagen können, aber so, und im Nachhinein muss ich sagen, ja, eigentlich war das sozusagen die, im Mittelalter hätte man wahrscheinlich gesagt, das Gesellenstück oder das, ja, um da jetzt, okay, er kann es, er kann also auch mit anderen und er kann nicht nur mit den Entwicklern, sondern er redet jetzt auch plötzlich mit dem Professional Service und mit der hauseigenen IT und da und plötzlich, so, er kann es quasi ganzheitlich. Also so dieses do the job before you got the title finde ich also auch wichtig. Insbesondere auch, wenn man sich mal in die Vorgesetzte klingt das so mega deutsch, ja, in den Chefrolle sozusagen versetzt. Es nimmt einem einfach das Risiko weg. Ja? Was passiert mir denn, wenn ich jetzt jemanden befördere und stelle hinterher fest, naja, das war vielleicht doch zu früh oder ist eine Nummer zu groß? Ich meine, da kann ich ja nicht, können wir nicht Undo machen, ja?
Klar.
Sondern eigentlich kann man dann nur sagen, du, war eine nette Idee, aber funktioniert nicht. Jetzt müssen wir uns trennen. Also eigentlich im schlimmsten Fall verliert man einen guten Mitarbeiter und gewinnt eine schlechte Führungskraft und muss dann, hat sozusagen an zwei Stellen eigentlich verloren. Und das Risiko minimiert man halt, indem man sagt, ja, komm, mach doch schon mal, selbst wenn er eigentlich noch nicht, wenn es nicht in deiner Stellenbeschreibung stünde, aber tu doch mal so, als ob, und zeig schon mal. Und ich glaube, das hilft unheimlich.
Wahnsinn, ja. Das sind wirklich drei richtig, richtig gute Tipps. Den letzten jetzt gerade, das mit dem do the job before you have the title, das höre ich auch öfter und finde ich auch, ist, also es bestätigt auch, dass es wahr ist. Und ich glaube, dass man gerade für die Leute, die jetzt noch nicht im C-Level sind, hier hören ja einige zu, die das auch vielleicht mal machen wollen, nicht nur Leute, die schon da sind. Das ist wirklich was man konkret machen kann. Das hat man auch selber in der Hand, ne? Weil man hat natürlich nicht die Entscheidung in der Hand, unbedingt wählst du jetzt den nächsten CTO aus, ist es Person A oder Person B, aber ich kann natürlich zeigen, dass ich den Job schon kann und das sind nämlich auch die konkreten Action-Steps, die man dann tun kann. Deswegen finde ich, ist das einer der besten Tipps sozusagen generell.
Ja, wie gesagt, minimiert das Risiko und ich sag mal, es macht dann auch häufig, gerade je cross-funktionaler dann die zukünftige Führungsposition ist, macht dann halt auch mehr sichtbar im Unternehmen. Ja. Ich meine, ich kann der tollste Entwickler oder Teamleiter in der Entwicklung sein, aber da rede ich trotzdem primär mit den Entwicklern und werde halt woanders kaum wahrgenommen. Wenn ich jetzt einfach mal rausgehe aus diesem Schneckenhaus oder was der Begriff aus diesem
Gebilde, Schneckenhaus.
Dann werde ich halt auf einen anderen wahrgenommen und sage, ja, stimmt, den habe ich da schon mal gesehen und der hat das gemacht. Hat eigentlich super, war eigentlich super funktioniert und hat da einen professionellen Job gemacht oder
cool.
So, ich glaube, das hilft unheimlich.
Ja, sehr, sehr gute Tipps. Wie ist es bei dir so persönlich? Hast du irgendwie durch deinen Alltag durch oder generell irgendwie so Eckmeilensteine, wo du sagst, es sind auch so für mich Erfolgsfaktoren? Kann zum Beispiel sein, dass du irgendwas tagsüber hast, wo du sagst, ich mache jeden Abend das, ich mache jeden Morgen jenes oder vielleicht ist es auch monatlich oder jährlich, irgendwie solche Themen?
Eigentlich nicht. Also kann man jetzt immer sagen, man nimmt sich da irgendwas vor, aber eigentlich, also ja, ich achte irgendwie auf Fitness so allgemein, aber eher im Sinne von, ich nehme mir da die Flexibilität und die Freiheit, wie ich sie brauche und
ja.
Wann immer mir das irgendwie passt und Spaß macht, also eher so, ich meine, was ja auch gerade in der IT ja an, gerade weil wir auch eine Remote-First-Firma sind, ich meine, da ja. ist nicht unbedingt wichtig, dass alle zum gleichen Zeitpunkt im Büro sind oder wenn ich Busfahrer wäre, ja, dann muss ich halt früh um 7.12 Uhr an der Haltestelle stehen, sonst fährt der Bus oder der Zugfahrer, ja, dann fährt der Zug nicht pünktlich. Aber ist halt, natürlich kann man davon profitieren in unserem Business, dass man da einen deutlich höheren Flexibilitätsgrad hat. Aber ansonsten eigentlich nicht, dass es da irgendwelche Routinen oder ähnliches.
Ja, irgendwie sowas. Gar nicht, oder? Ja. Merke ich aber auch
oft. Nicht bewusst zumindest.
Merke ich oft. Also es ist, man fragt sich ja immer, was sind die Routinen oder was sind die Erfolgsrezepte? Und es kommt tatsächlich jetzt, du bist wahrscheinlich irgendwo im 170 Episode, ich habe schon mit einigen Leuten gesprochen, das ist kein Must.
Ja, also man verfolgt ja immer so, wenn man so auf LinkedIn so die typischen, da gibt es irgend so ein, wieder so einen schönen LinkedIn-Blasen-Post mit, das sind die Top 10
ja, ja, genau.
Erfolgsrezepte der erfolgreichen Leute. Ich sage, ja, super. Ja. Ich meine, wie viele Leute hast du da interviewt? 10 und die anderen 10 Millionen hast du einfach mal ignoriert. Also, ja. Nee.
Also wenn überhaupt 10, ne? Manche schreiben ja. das, glaube ich, auch einfach so raus, genau, habe ich das Gefühl. Ja, also. Ja.
Also nee, also ich habe das nix und ja. ich habe auch nicht, auch wenn ich so an meiner hier ja. denke oder an Kollegen, Kolleginnen, mit denen ich da früher zusammengearbeitet, kann ich jetzt nicht erkennen. Also ja. eher so Dinge, die wir eben hatten. Genau. Ja, also so Own Your Monkey zum Beispiel. Also bitte zuverlässig und mach deinen Job einfach und also mach den Job im Sinne von nicht einfach, sondern im Sinne von zuverlässig, sei transparent. Mhm.
Ja, das sind die Basics. Das sind wie überall im Sport, in der Kunst. Ne? Man sagt auch immer, Leonardo da Vinci hat immer den Kreis immer wieder geübt zu malen. Ist ja auch eigentlich, der Kreis ist ja auch ein Basic eigentlich, aber mal einen perfekten Kreis. Ja, muss halt irgendwie wahrscheinlich 10.000 Malen davor. Sonst kriegt man es nicht hin. Und im Sport ist es auch so, man macht immer wieder die Basisbewegungen aus der jeweiligen Sportart.
Ja, wobei im Sport, da ist vielleicht noch eine Sache, die ich gerne aus dem Sport auch übertrage, also gerade wenn ich hier auch mal intern quasi rede. Wenn man sich mal anschaut, was ein gutes Team ausmacht, dann hat man dann natürlich irgendwie einerseits Top-Player und jeder ist irgendwie idealerweise, habe ich jetzt irgendwie an, jetzt sagen wir mal Real Madrid, ja, hat gerade irgendwie Champions League gewonnen, hat natürlich über jede einzelne Position Top-Player und die sind auch super eingestellt. Und jeder hat seinen eigenen Job und natürlich ist der eine Torwart und der andere Stürmer und haben sozusagen primäre Rollenbeschreibung, aber wenn Not am Mann ist, putzt halt auch der Stürmer hinten im Strafraum mit aus. Also so wirklich diesen Teamgedanke, also ich kann mich gerade erinnern, jetzt war vielleicht nicht Real Madrid, ich wirklich ein konkretes Bild, weil ich vor Augen habe, wenn man so an Hochzeiten von Bayern München denkt, da schießt der Lewandowski zwar vorne mehr als 40 Tore, aber wenn Not ist, steht da hinten neben Neuer und schießt in der 89. Minute aus dem eigenen Strafraum den Ball raus, weil man führt ja 1-0 und man will halt die 3 Punkte über die Zeit retten. So.
Na klar.
Und glaube ich, dieser Teamgedanke, dass man dann, also gerade das ist vielleicht auch etwas, was dann sehr stark auf C-Level ist, dass man noch viel stärker sozusagen seinen Wirkungskreis sozusagen über sein Department, über seinen eigenen Verantwortungsbereich hinaus ausdehnen muss, weil am Ende, dafür steht das C, am Ende geht es um das Gesamtunternehmen und die Firma, das Business, das erfolgreich sein muss und nicht darum, dass jetzt meiner Produktmanager die beste Produktbeschreibung quasi spezifiziert haben, aber am Ende kommt die nicht auf die Straße.
Ja,
so, also das kommt dann sicherlich auf der C-Level-Ebene nochmal besonders hinzu, dass man sozusagen die ganzheitlichen sehen muss. Und da, nur weil du gerade Sport sozusagen absolut, so erwähnt hast, das ist immer so ein wünsche ich immer gerne so eine Analogie da.
Ja, ich mache das auch oft. Die Leute können es wahrscheinlich schon nicht mehr hören, aber vielleicht auch gerade deswegen hören sie ja zu, wer weiß es. Du, sehr, sehr coole Tipps und auch tolles Schlusswort. Deswegen war sehr cool, dass du dabei warst und gerade diese 3 Tipps, also wer die jetzt sich nochmal anhört, einfach mal irgendwie nochmal 10 Minuten zurückspulen, dann kann man sich nochmal die 3 Top-Ratschläge von dir auch anhören. Die sind wirklich klasse. Herzlichen Dank, dass du dabei warst.
Sehr, sehr gerne. Dankeschön.
Wunderbar. Dann sage ich wie immer, wer jetzt noch zuhört, unbedingt eine Bewertung für den Podcast dalassen. Apple, Spotify, überall, wo ihr das könnt. Schreibt mir das gerne in die Kommentarfunktion rein oder schreibt mir direkt auf LinkedIn. Wir linken auch alles zu Mario und zu Highgraph unten in den Shownotes. Dann könnt ihr euch das mal anschauen und auch vielleicht, wenn ihr mit ihnen Austausch treten will. Ich weiß nicht, Mario, kann man ja mal probieren, ne?
Ja, klar. Gerade LinkedIn ist so der klassische Kanal, wo ich dann auch always on bin und
super.
Jetzt nicht super, super aktiv, aber zumindest verfolge und reagiere. Ja,
perfekt, ja. Dann auf jeden Fall mit uns in Austausch treten. Ich freue mich natürlich immer über Feedback zum Format. Ich versuche das auch immer einzuarbeiten. Ich hoffe, ihr merkt das dann auch und spreche natürlich auch immer gerne mit Leuten, die zuhören. Und der Podcast ist natürlich nur möglich, weil ich das eine ganze andere drumherum mit Atreus auch tue. Das ist ja mein eigentlicher Job, das ist ja eigentlich nur ein Hobby hier. Deswegen gerne auch mal auf atreus.de vorbeischauen. Das ist der Partner von diesem Podcast. Und wenn ihr gerade eine Fragestellung habt, die in die Richtung, ob ich die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen habe, geht, dann kommt gerne auf mich zu. Wir können uns mal unterhalten. Vielleicht können wir euch beraten. Vielleicht reicht auch das eine Gespräch schon. Vielleicht können wir euch nach ja, dann auch noch unterstützen, mal sehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Kontakt und auch aufs nächste Gespräch mit dir machen.
Wunderbar, Dankeschön.